Vis-à-vis.
Herr Güler, Sie sind persönlich ein Opfer terroristischer Gewalt und waren als solches von der Bundesregierung zur offiziellen Gedenkfeier eingeladen. Was ging Ihnen dort durch den Kopf? Fühlen Sie sich angemessen gesehen?
Naja, ich glaube, dass wir immer noch ein Problem mit der Berichterstattung im Hinblick auf die Opfer haben. Aber es geht auf jeden Fall voran und ich habe mich mit einigen Politikern diesbezüglich ausgetauscht und ich glaube schon, dass es auch zum Beispiel ein Fortschritt ist, dass es jetzt einen Bundesbeauftragten für Angelegenheiten von terroristischen Opfern gibt. Darüber hinaus finde ich die Idee, dass man eine Gedenkstunde abhält, sehr, sehr wichtig. Das gibt zum einen den Opfern das Gefühl, dass sie gesehen werden und zum anderen gibt es den Opfern auch die Möglichkeit, sich mit anderen Opfern zu vernetzen und dementsprechend auch neue Perspektiven zu eröffnen. Es gab sehr, sehr viele Menschen an diesem Ort, die noch nicht wirklich mit den Anschlägen abgeschlossen hatten, die noch immer sehr leidgeplagt waren. Mit diesen Menschen konnte ich reden und vielleicht konnte ich ihnen die eine oder andere neue Perspektive eröffnen, ich weiß es nicht. Aber ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel aus diesen Gesprächen mitgenommen.
Wie würden Sie denn die Probleme, von denen Sie sprachen, definieren in der Berichterstattung, sagten Sie?
Ich habe das Gefühl, dass immer mehr über die Täter solcher Anschläge berichtet wird, aber kaum über die Opfer. Wenn wir uns zum Beispiel mal meinen Fall anschauen, da ging es ja um den Irfan Dip, der ist anderthalb Wochen vorher durch denselben Mann mit 28 Messerstichen getötet worden. Über den redet keiner mehr. Und ich kann froh sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mit meiner Geschichte in die Öffentlichkeit zu treten, aber die meisten interessieren sich immer nur für die Täter. Woher kam der Täter? Hat die Integration versagt? Haben die Behörden versagt? Das interessiert jeden, aber keinen interessiert es, was diese Tat mit den Opfern gemacht hat. Wir müssen Brücken zwischen der Gesellschaft und den Opfern bauen, damit die Opfer auch signalisiert bekommen, dass die gesamte Gesellschaft solidarisch hinter diesen Opfern steht und dass es nicht nur darum geht, bestimmte politische Ideologien zu bedienen.
Ich würde jetzt gerne zu Ihrem Buch kommen, das ich gelesen habe. Und als ich mit Lesen begann, da wusste ich, dass es von dem Attentat handelt. Was mir nicht klar war, schon Ihre Biografie bis zu jedem verhängnisvollen Tag strotzt nur so vor Grausamkeiten. Eine schöne Kindheit hatten Sie nicht, oder?
Das kann man so nicht sagen. Also ich hatte schon eine schöne Kindheit. Ich bin auch für all die Erfahrungen sehr, sehr dankbar. Die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und die haben mir auch die Möglichkeit eröffnet, dann auch so mit dem Vorfall umzugehen, wie ich nun einmal mit dem Vorfall umgegangen bin. Ich habe eine super Erziehung bei meiner Mutter zu Hause genossen. Aber natürlich gab es auch viele Schattenseiten in meiner Kindheit. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht belastet und das hat mich nicht stark teilweise auch depressiv gemacht. Aber ich habe all diese Herausforderungen überwunden und bin zu einem noch stärkeren Menschen geworden. Und weil ich zu diesem stärkeren Menschen geworden bin, konnte ich schlussendlich dann auch die Größe aufbringen und diesen Menschen dann am Ende des Tages in diesem Gerichtssaal vergeben.
Ihre Eltern waren getrennt. Zu ihrem Vater war das Verhältnis eher schwierig. Ihre Mutter hat versucht, das aufrechtzuerhalten. Aber es waren auch zwei unterschiedliche Kulturen. Man hört es auch an ihrem Namen. Den hat ihr Vater, glaube ich, ausgewählt.
Das ist aber auch das einzig Türkische an mir. Ich bin deutsch aufgewachsen. Bin mit dem Christentum eigentlich auch groß geworden und habe mich eigentlich auch immer damit identifiziert. Man muss halt auch dazu sagen, als Kind hat man ja keine Ahnung von Religion, da hat man keine Ahnung von Identitäten, da ist man einfach Kind. Und im Laufe der Zeit, auch in der Schule, ist mir klar geworden, dass es wichtig ist, sich zu positionieren. Und ich war aufgrund der verschiedenen Kulturen, die ja auch irgendwie Teil meines Lebens waren, immer hin und her gerissen. Und spätestens ab dem Jugendalter fing die Seite meines Vaters dann an, mich zu manipulieren. Das macht natürlich etwas mit einem Kind. Das waren wirklich schwierige Zeiten. Aber die Zeit, als ich mich dann endlich von diesen Menschen getrennt habe, war eine wirklich gute. Ich habe mich dann taufen lassen, ich habe dann wieder zu meinen Wurzeln zurückgefunden. Aber genau deswegen sage ich auch, ich weiß ganz genau, was diese radikalen Ideologien mit einem machen, wenn man ständig in eine Richtung gedrängt wird. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, auch um zu zeigen, das war nicht das erste Mal, dass ich mit diesen radikalen Ideologien konfrontiert worden bin. Deswegen konnte ich auch so gut mit dieser ganzen Situation umgehen.
Am Tag des Attentats vor 2 Jahren verbringen Sie erstmal einen normalen Tag an der Uni. Was studieren Sie?
Ich studiere Geschichte und Germanistik auf Lehramt an der Ruhr-Universität Bochum. Natürlich wurde ich etwas abgehängt. Ich versuche das Beste aus meinen Möglichkeiten zu machen. Darüber hinaus war ja eigentlich alles gut. Ich war an dem Tag in einer Vorlesung, bin dann ganz normal zurück nach Duisburg gefahren. Normalerweise trainiere ich in Oberhausen, aber an dem Tag wollte ich dann bei dem besagten Fitnessstudio trainieren gehen.
Dann der Moment, der alles veränderte.
Das war der Moment, der alles veränderte. Und dann stand ich da in der Umkleide, zog gerade mein T-Shirt aus und hörte auf einmal Hilfeschreie aus den Duschen. Der Schrei war wirklich markerschütternd. Dementsprechend bin ich dann dorthin geeilt. Ich hatte gar keine Kontrolle über meine Beine. Ich bin einfach gelaufen. Ich wollte helfen und auf einmal rannte ich dann einem bärtigen Mann in die Arme und ehe ich mich versah, steckte dann das Messer in meiner rechten Flanke. So schnell wie das ging, war das Messer dann auch wieder draußen. Ich blickte an mir herab und sah einfach nur Blut aus einem riesigen Loch an meiner rechten Flanke fließen. Ich wusste in dem Moment nicht, wie ich handeln sollte. Ich bin gerannt. Ich bin gerannt und habe nach jemandem gesucht, der mir helfen kann. Ich habe es nicht weit geschafft. Ich habe es bis zur Frauenumkleide geschafft. Das waren vielleicht 10 Meter. Bin dann da zu Boden gegangen, weil ich auf dem Weg sehr, sehr viel Blut verloren habe. Und dann bin ich kurz weggenickt. Und kurze Zeit später bin ich dann zum ersten Mal wach geworden und dann kniete ein Mann über mir und drückte mir ein Handtuch auf die Wunde. Dann bin ich auch wieder weggenickt und im Nachhinein habe ich dann erfahren, dass dann der Täter wieder kam, den Mann zweimal ins Bein gestochen hat. Und was danach passiert ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwann nochmal wach geworden und dann kam auf einmal eine Frau zu mir, hat mich wachgehalten, hat die ersten lebenserhaltenden Maßnahmen eingeleitet. Und es hat sich dann später herausgestellt, dass sie vom Beruf Sanitäterin war, aber zu dem Zeitpunkt privat dort am Trainieren war. Und das war dann mein Glück. Das war
ihre
Schutzengel.
Rettung.
Ja, sie war meine Rettung.
Wie lange mussten Sie dann ins Krankenhaus?
Ich bin dann nach Duisburg eingeliefert worden, habe da ungefähr 4 Wochen gelegen, hatte in der Zeit 4 Operationen. Diese 4 Operationen sind nicht wirklich glimpflich verlaufen. Man hat die Ursache der ständigen Blutung, die Ursache der ständigen Magenprobleme nicht entdecken können. Hatte mir da schon eine Niere und Teile des Dickdarms entfernt. In der 5. Operation hat man dann schnell gemerkt, dass man der Situation nicht mehr Herr wird. Und dann hat man in der Uniklinik Düsseldorf angerufen. Als dann das grüne Licht kam, haben sie mich direkt in der Narkose noch in den Rettungswagen gepackt und nach Düsseldorf gefahren. Und normalerweise hätte man eine Wippel-OP durchgeführt. Das bedeutet, man entfernt alle lebensunwichtigen Organe. Man hätte mir auch beinahe die Beine entfernt, dann wären mir die Beine amputiert worden und. Dann könnte ich heute nicht so hier sitzen, wie ich gerade hier sitze.
Ich wollte eben sagen, ich bin froh, dass Sie hier...
Ja, ich bin auch froh. Das habe ich vielen fähigen Händen zu verdanken. Der Arzt hat sich gegen die Wippel-OP entschieden, hat gesagt, der Junge ist mir einfach viel zu jung. Und es hat geklappt. Ich verdanke ihm mein Leben. Also ich verdanke ihm diese Qualität des Lebens, die ich heute genießen kann. Ja, und dann war ich insgesamt fast 5 Monate auf der Intensivstation, davon dann nochmal 3 Wochen auf der Normalstation und dann konnte ich endlich wieder mit den ersten Schritten ins Leben laufen.
Wir sind hier ins Studio gelaufen. Schön, dass Sie da sind. Im Vis-à-vis beim rbb24 Inforadio ist heute Yasin Güler, den ein Islamist vor 2 Jahren mit einem Messer niederstach. Ich finde es wahnsinnig problematisch, sinnloser Gewalt einen Sinn zuzuschreiben. Trotzdem wirken Sie in Ihrem Bericht am glücklichsten in der jüngsten Zeit. Ich habe gelesen, Sie hatten auch schon einmal Selbstmordgedanken. Sie wurden fast ermordet und Ihr Leben stand im Krankenhaus auf der Kippe. Der Tod war Ihnen schon manches Mal nah. Und jetzt diese Lebensfreude. Woher kommt die jetzt?
Zum einen kommt die daher, dass ich natürlich auch dann wieder das Glück hatte, von der Dialyse wegzukommen. Das hat mich enorm befreit. Man muss sich vorstellen, wenn man 3-mal die Woche zur Blutwäsche gehen muss und dann teilweise auch nur mit älteren Menschen, die ihr Leben schon gelebt haben, in diesen Betten liegt, dann macht das einen natürlich als jungen Menschen total betroffen. Zum anderen, der künstliche Darmausgang hat mich natürlich auch stark eingeschränkt und die Rückverlegung hat mich auch befreit. Und dann kam noch dazu, dass ich meinen jetzigen Verlobten kennengelernt habe. Er mit meiner Erkrankung super gut zurechtkam, mich teilweise bis zur Dialyse begleitet hat, mit mir im Dialysebett geschlafen hat, damit ich nicht alleine bin, alle Wege mit mir unternommen hat und dafür bin ich wirklich sehr dankbar. Er hat mich so genommen, wie ich bin, auch mit den ganzen Namen, mit der ganzen Vorgeschichte. Mit ihm konnte ich mich dann auch zum Glück outen. Das hat mich auch sehr befreit. Im Krankenhaus hat mich meine Familie, die dann noch mal kurz zu Gast war, dann endgültig verlassen, als sie erfahren hat, dass ich schwul bin.
Die eine Familie.
Genau, ich habe ja nur meine Mutter von der anderen Seite. Das war auch ein Befreiungsschlag für mich, weil ich endlich niemandem mehr gefallen musste. Ich war endlich ich. Ich musste mich nicht mehr verstellen. Dann bin ich von der Dialyse weggekommen. Dann habe ich ihm jetzt vor kurzem in Amerika einen Antrag gemacht. Und jetzt werden wir im Juni heiraten. Also ich bin super glücklich. Und das alles wäre nicht passiert, wenn mir dieser schreckliche Anschlag nicht widerfahren wäre.
Haben Sie irgendwo auch aufgrund Ihrer Biografie und was Sie erlebt haben, auch zwischen den zwei Kulturen, haben Sie Verständnis irgendwo für Menschen, die zu Gewalt greifen?
Also ich glaube, dass Wut und Hass viel mit einem Menschen machen können. Aber am Ende des Tages muss man sich bewusst sein, dass dieser Hass einen früher oder später auffrisst. Und das kann nicht die Lösung sein. Ich saß da vor Gericht, habe dem Mann, der mir das angetan hat, in die Augen geblickt und habe nur eine leblose Hülle voller Hass gesehen. Und das war der Moment, in dem mir klar wurde, diesem Hass darfst du nicht erliegen. Du darfst diesen Teufelskreislauf nicht fortsetzen. Und deswegen habe ich ihm vergeben. Das ist eine wichtige Botschaft in meinem Buch. Ich habe ihm vergeben und nicht, weil er diese Vergebung verdient, sondern weil ich diese Vergebung verdiene. Und wenn ich mir nicht selbst vergeben kann, dann kann ich auch nicht heilen. Und ich konnte erst heilen, als ich damit abgeschlossen hatte. Natürlich wird man nie zu 100% mit diesem Fall abschließen. Das ist Teil meiner DNA, das ist Teil meiner Identität. Ich werde das nicht mehr loswerden. Aber ich habe weitestgehend damit abgeschlossen, habe ihm vergeben. Und das hat eine innere Ruhe in mir ausgelöst, einen inneren Frieden, den ich so noch nie verspürt habe. Deswegen appelliere ich an die Menschen, dass sie vergeben sollen, auch wenn es schwer ist. Denn Vergebung ist der wahre Schlüssel zum vollständigen Frieden.
Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick. Schön, dass Sie bei uns waren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.